SWR Kultur. Gespräch.
Mit Christine Hartauer und mit der Autorin, Filmemacherin und Künstlerin Jovanna Reisinger. Hallo Jovanna, schön, dass du hier bist.
Hallo.
Jovanna, ich habe mir jetzt die braven Beschreibungen für dich rausgesucht. Du nennst dich nämlich selbst gerne Boss Babe, It Girl oder manchmal auch Tussi. Wonach fühlst du dich heute am meisten?
Ha, heute fühle ich mich am meisten nach Boss, würde ich sagen. Boss Babe. Ja, doch, schon.
Ja, heute ja. Boss Babe Vibes, warum?
Ach, ich bin gerade in dieser Filmfertigstellung von meinem ersten Langfilm und alles, was damit zu tun hat, fühlt sich sehr chefig an und sehr chefinnenmäßig. Und das bedeutet, dass dieser Film jetzt gerade wirklich zusammenkommt. Also die richtigen Farben, der richtige Ton, der richtige Sound, die Komposition, alle Effekte liegen jetzt, die Titel sind richtig. Und jetzt wird der Film so zusammengebaut mit diesen ganzen Elementen und jetzt ist er dann, jede Sekunde ist es dann soweit und dann kann man auch nichts mehr machen.
Man hört jetzt schon, dass du wahnsinnig produktiv bist. Gerade eben hast du von deinem Film erzählt, der fertig wird und den man dieses Jahr auch im Fernsehen sehen kann. Du bist aber auch Autorin, auch als Autorin sehr produktiv. Aus deinen Texten habe ich eben auch diese Begriffe Tussi, Boss Babe und It Girl. Letztes Jahr, da wurde dein Roman Essay Enjoy Schatz in Berlin an der Schaubühne aufgeführt. Da standest du auch mit auf der Bühne, hast mitgespielt. Dann eben der Film, den wir dieses Jahr von dir sehen können. Du hast eine Menstruationskolumne in der Vogue und bis vor kurzem hattest du noch eine Single-Kolumne in der FAZ. Dein neuestes Buch ist im Urstand Verlag erschienen und heißt Pleasure. Ein, ich zitiere, Manifest für den Glamour, eine Lanze für das Rumliegen, die Völlerei und den Kitsch. Pleasure, also Genuss, den lebst du, wenn man dich zum Beispiel sieht auf Instagram oder auch in den sozialen Medien oder in den Fernsehbeiträgen, gerne auch mal in einem pinken Glitzerkleid, mit hohen Schuhen, mit lang manikürten Nägeln. Dafür hast du eben auch diese Figuren, ich würde jetzt vielleicht mal sagen erfunden, aber darüber können wir noch sprechen, wie zum Beispiel die Figur der Tussi oder des It-Girls, eine selbstbewusste Frau, die sich nimmt, was sie möchte, die dafür vielleicht auch Grenzen überschreitet. Das würde ich gerne mit dir heute diskutieren, Grenzen der sozialen Klasse, aber vielleicht auch des sogenannten guten Geschmacks. Zu diesem Pleasure gehört sicher auch die Mode. Was würdest du jetzt sagen, was dir Genuss bereitet?
Oh, das sind ganz viele unterschiedliche Dinge. Also in diesem Buch Pleasure versuche ich auch aufzudröseln, dass Pleasure und Genuss und Bedürfnisbefriedigung nicht immer nur mit ultimativem Luxus zu tun haben. Also es ist eben nicht immer nur der Champagner und die Austern und das Kaviarbrötchen und die exotische Früchteplatte, sondern es könnte auch das sehr gute Brot sein mit, also ich mag sehr gerne mit gesalzener Butter einfach oder ein sehr guter Käse oder tatsächlich eine Birne. Und dann gibt es eben diese kleinen Mechanismen, die interessant sind zu betrachten und zwar immer dann, wann ist denn Pleasure gültig und wann eben nicht. Also und wer darf sich den überhaupt gönnen und wer nicht und wann wird das Ganze so ein bisschen anders betrachtet, also zum Beispiel abschätziger oder auch gemeiner oder so. Und was mir heute schon große Freude bereitet hat, war, dass ich 8 Stunden störungsfrei sehr gut geschlafen habe und auch keine spektakulären Träume hatte, sondern es war alles irgendwie total nett. Und dann wachte ich auf und hatte genug Zeit, um ausgiebig zu frühstücken und sehr viele E-Mails zu beantworten. Und das hat mir dann gleich mal so eine gewisse Art von Vorsprung bereitet. Und das hat mich schon wieder sehr befriedigt heute Morgen.
Das passt ja auch zu Boss Babe.
Ja, auf
quasi
jeden Fall.
Gemütlich frühstücken, aber gleichzeitig schon mal was wegarbeiten.
Ja, die Ultra-Effizienz.
Du hast es, glaube ich, gerade schon angedeutet. Was du in deinem Buch nämlich auch beschreibst, ist, was das Politische an Pleasure, an Genuss ist. Was würdest du sagen, was ist es? Weshalb es eben nicht nur so eine individuelle Bedürfnisbefriedigung ist, sondern warum steckt da auch etwas Politisches dahinter, dass man sich Genuss gönnt oder gönnen kann?
Ja, du hast es schon gesagt mit den Grenzen des guten Geschmacks. Die gehören auf jeden Fall dazu. Also das betrifft ja wirklich jeden Bereich des Lebens. Also zum Beispiel die Kultur, aber auch das Essen, aber auch die Kleidung und auch den Schlaf und das Benehmen. Also es gibt diese bestimmte Formen von Kanon oder Kanonisierungen und darunter fällt in der Kultur dann eine bestimmte Literaturliste. Ne? Wenn man die liest, dann gilt man als gebildet und dann gilt man als schlau und irgendwie man hat so ein bestimmtes Wissen, das total super ist, um sich abzugrenzen von allen anderen Schichten jetzt zum Beispiel oder Klassen. Und sowas Ähnliches passiert natürlich auch in Fashion und es passiert natürlich auch in Bezug auf Essen und auf jeden Fall jede andere Art und Weise. Und in Pleasure betrachte ich das Ganze auf 3 Bereiche reduziert und zwar Kleidung, Essen und Schlaf. Und bei Fashion ist es besonders toll, weil natürlich immer dann, wenn diese Mechanismen nicht mehr greifen, also dann, wenn zum Beispiel Balenciaga oder Vetements, die Zeichen der Straße und damit auch die Zeichen der sozusagen Unterschicht auf den Laufsteg holen, dann wird das Ganze schon durcheinander gewirbelt und alles ist erstmal so völlig durcheinander geraten und verwirrend. Also ne, dann die Zeichen sind nicht mehr klar lesbar.
Vielleicht ein Beispiel bei Vetements zum Beispiel, eine französische Modemarke, die haben mal DHL T-Shirts gemacht und die auf den Laufsteg geholt.
Oder zum Beispiel das T-Shirt, ich komme zum Glück aus Osnabrück, das dann die Stadt Osnabrück, so schlau wie sie war, sofort wieder rausgekramt hat und in den Touri-Shops verkauft hat. Und was da halt dann passiert ist, dass natürlich dann Gucci und Versace und all diese großen Brands dann plötzlich auch Jogginganzüge machen oder Trainingsanzüge machen, dann für sehr viel Geld verkaufen. Die wiederum werden dann kopiert und dann wieder auf der Straße verkauft und dann mischt sich alles und alle sehen für einen kurzen Moment gleich aus und man versucht dann herauszufinden, wer hat jetzt wirklich Geld und wer nicht. Und das sind die Momente, die besonders viel Spaß machen. Jetzt habe ich irgendwie den Anfang der Frage vergessen.
Ja, was das Politische daran
ist. Ach ja, genau.
Wahrscheinlich, weil sich diese Codes mischen, aber du eine Freude dabei empfindest, weil du das ja auch exzessiv betreibst. Also das Vintage-Designer-Kleid kombiniert mit einer gefälschten Luxushandtasche.
Zum Beispiel. Also immer dann, wenn es wird immer dann politisch, wenn sich diese Räume aufmachen und wenn diese Lücken passieren. Also immer dann, wenn es nicht mehr ganz klar zuordbar ist und nicht mehr lesbar ist. Und in meiner Karriere war es für mich sehr lange Zeit sehr wichtig, als etwas anderes gelesen zu werden als das, was ich bin. Also eben nicht als arme Frau gelesen zu werden oder aus einer prekär lebenden Familie, sondern auch mindestens aus der Mittelschicht. Und dementsprechend habe ich mich anders gekleidet. Das nennt man dann Updressing. Also ich habe versucht, durch Vintage, Jill Sander-Anzüge und Escada-Anzüge so ein bisschen reicher auszusehen und habe versucht herauszufinden, okay, wie verhalten sich denn die Leute, die offensichtlich dann unter Anführungszeichen gebildet sind und die sich zu benehmen wissen in bestimmten Kontexten und habe versucht, die zu kopieren. Und erst wesentlich später, als ich mich dann ja schon hochgearbeitet hatte, konnte ich dann überhaupt wieder zu meinem eigentlichen Stil oder was auch immer so stehen, der ja viel girlier ist und viel femininer und auch ein bisschen so billiger, vulgärer. Also genau diese Mischung, dieses Tussige, das ja auch gleichzeitig mit Ungebildetsein verknüpft wird und dann eben Hochkultur. Also und genau dann, wenn diese Brüche passieren, da wird es interessant und da wird es eben auch politisch. Das passiert auch in der Literatur. Das kann man jetzt auch gut beobachten, wenn diese sogenannten ArbeiterInnen-Kinder ihre eigenen Texte schreiben über das Aufwachsen in prekären Milieus und Lebensverhältnissen und sie sich dann aber weigern, diesen Voyeurismus zu bedienen, der aus der Oberschicht so gerne gewollt wird. Also dieses Ausschlachten des, na wie schlimm war es denn jetzt ohne Strom und ohne heißes Wasser und ohne Markenklamotten und so, sondern wenn diese Geschichten dann irgendwie andere Narrative bedienen, also dieses, okay, wie haben wir uns denn da so durchgemogelt durch so Teenagerzeiten ohne Geld, wenn man nicht ins Kino gehen kann oder irgendwelche anderen Dinge machen kann? Und was für Dinge haben wir gelernt und wie haben wir uns überhaupt diese Klassenwechsel erarbeitet und was passierte eigentlich dann? Und was sind die heuchlerischen Mechanismen von oben, die wiederum die ganze Zeit greifen? Und das ist total interessant, weil diese Literatur drängt gerade von allen Seiten auch auf den Markt und wird dann aber doch wieder so abgewertet. Also in der Rezeption von Pleasure wurde mir zweimal von wirklich hochtrabenden Kulturleuten gesagt, das Buch wäre schon interessant, aber es ist nicht tragisch genug.
Oh Gott.
Also ich habe das Leid nicht gut genug beschrieben.
Mhm. Ah ja, da haben wir wieder den Voyeurismus, ja. Dieses Geifern nach irgendwie leidvollen Geschichten. Ja.
Genau, diese Geschichten sind dann interessant, wenn sich die Oberschicht dann wieder so drauf beruhen kann und sagen kann, oh nein, was für ein tragisches Einzelschicksal. Puh, das kann ja gar nicht strukturell sein.
Mhm. Ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, was dir auch Pleasure bereitet. Wir sprechen ja jetzt im Monat Februar. Das ist ja für manche Paare ein sehr wichtiger Monat. Paare, die sich gerne Herzchen schenken, Herzchenschokolade, rote Rosen, vielleicht mal Schmuck oder Dessous, also ein hoher Feiertag, der Valentinstag. Du bist ja überzeugte Singlefrau. Wie verbringst du diesen Tag? Verbringst du ihn irgendwie oder ignorierst du ihn ganz, ganz doll?
Nein, ich feiere seit Jahren diesen Tag und zwar auf die einzig richtige Art und Weise mit meinen FreundInnen. Wir zelebrieren diesen Tag genauso, wie ihn diese ganzen Klischee-Pärchen auch zelebrieren, nur dass wir uns keine teuren Geschenke machen. Aber vielleicht sollten wir das auch noch irgendwann einführen. Valentinstag ist auf jeden Fall ein großer Tag für mich, weil der kommt auch ständig in meinen Arbeiten vor. Also Spitzenreiterinnen zum Beispiel beginnt ja mit dem Valentinstag. Und ich kann's
Dein
gar
Roman,
nicht lassen,
ja.
Ja genau, mein zweiter Roman. Und ich kann es gar nicht lassen, mich mit diesem Tag zu beschäftigen, weil ich den so spektakulär und unfassbar lustig finde.
Aber wenn du nicht Single wärst, glaubst du, du würdest ihn dann anders sehen?
Nein.
Nein, okay.
Nee. Das hat einfach damit zu tun, dass diese Mechanismen, die da so gut greifen, also Kapitalismus und Romantik, wie die so verschränkt wurden. Also die Idee von, Ah, das ist jetzt Liebe und diese zelebrieren wir in einem guten Restaurant. Da fängt es ja schon mal an. Was ist ein gutes Restaurant? Was sind romantische Speisen? Also all diese ganzen Dinge, die da so durchkapitalisiert wurden und werden, also diese ganzen Codes, die da greifen, das gute Outfit, der Champagner, die Austern, der Hummer oder irgendwie die Creme Brûlée. Also all diese Kleinigkeiten, die dann irgendwie so für Dekadenz und für Luxus und für diesen merkwürdigen romantischen Reichtum stehen, die werden mir für immer so große Freude bereiten, dass ich sie gar nicht ernsthaft mit einer Partnerperson zum Beispiel, es würde gar nicht funktionieren. Ich könnte mich gar nicht darauf einlassen, auf diese Art und Weise, wie das so verliebte Personen machen können, die auch um uns herum immer in diesen Restaurants sitzen an diesem Tag.
Es heißt gutes Restaurant, wahrscheinlich auch ein gutes Outfit.
Bei mir sowieso immer.
Das sowieso immer. Wenn du mit deinen FreundInnen dann da unterwegs bist, würdest du sagen, dass du mit diesen Menschen mittlerweile erfülltere Beziehungen führst, als wie du das mit einer Partnerschaft tun könntest?
Ja, auf jeden Fall. Also die größte Liebe in meinem Leben sind tatsächlich meine FreundInnen. Und dass ich unterscheide in der Form von Liebe auch gar nicht zwischen der romantischen Paarbeziehungsliebe und der freundschaftlichen Liebe. Es kommen nur unterschiedliche Aspekte noch dazu, wie zum Beispiel das Körperliche oder das Sexuelle oder irgendwelche anderen Arten, wenn man ja zusammen wohnt, dann hat man andere Dinge, die man miteinander teilen und besprechen muss und so. Und dennoch bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die Beziehungen, so wie wir sie leben, neu betrachten müssen. Also aus diesem traditionellen, eher konservativen Wertebild der Beziehung und der romantischen Paarbeziehung und der Liebe müssen wir irgendwie rauskommen. Also die freundschaftliche neu betrachten und vor allem auch diese ganzen Verbindungen auch als Beziehungen begreifen.
Hast du das gelernt oder musstest du das quasi auch, also lernen in Anführungsstrichen, weil mir gerade kein besseres Wort einfällt, nachdem du dich hast scheiden lassen oder getrennt hast von deinem ersten Ehemann, war das dann etwas quasi, wo dann auch sich Raum geöffnet hat, um sowas zu begreifen oder war das dir eigentlich auch schon immer klar?
Also ich möchte jetzt behaupten, es war mir schon immer klar, aber es ist ja trotzdem im Wandel. Also ne, we live and we learn. Also Dinge verändern sich ja auch und die Betrachtung von all diesen Formen und Beziehungsformen und so verändern sich ja auch. Und ich habe bestimmt auch noch ganz schön viel gelernt jetzt in den letzten Jahren, was auch mit Veränderungen in der Gesellschaft zu tun hat und auch in der Kultur und so. Und dass die Freundinnenschaft allerdings so wichtig ist, ist natürlich eine andere Erfahrung, wenn man Single ist, als wenn man in so Paarbeziehungen drinsteckt und vor allem in so tradierten Rollenverhältnissen auch, ne? Und ich lebe eine Art von Leben, wo ich mir das sehr gut erlauben kann, dass ich auch sagen kann, mir sind meine Freundinnen einfach am wichtigsten und ich orientiere mich in meinem Leben und in meiner Liebesstruktur eher nach denen als nach einer Partnerperson. Zumal ich auch Erfahrungen gemacht habe, dass zum Beispiel im heterosexuellen Dating es gar nicht so einfach ist, einen Partner zu finden, der auf Augenhöhe agiert, wenn man so einen Lifestyle fährt wie ich. Also sowohl in der Öffentlichkeit steht, aber auch sehr viel unterwegs ist und an sehr vielen unterschiedlichen Dingen arbeitet. Und ich priorisiere meine Arbeit tatsächlich vor meinen Beziehungen. Und das scheint auch für viele ein Problem zu sein. Und dann gibt es immer noch dieses Ding mit diesem, was man ja auch als Klischee immer wieder auch liest und beschreibt, dieses Ego-Problem, diese Fragilität von Männlichkeit, sobald ihre Partnerin mehr verdienen oder irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommen oder größere Öffentlichkeit oder was auch immer.
Du hast gerade beschrieben, quasi eine Hürde beim Daten mit heterosexuellen Männern. Eine andere Sache, die auch ein Thema ist, hast in einer Kolumne geschrieben, dass du nur Männer datest, die eine HPV-Impfung haben und therapiert sind. Ja. Das hat für einen ziemlichen Aufschrei gesorgt, glaube ich, diese Kolumne. Ja. Bei wem? Hast du da Zuschriften von Herren bekommen, die da sich da nicht irgendwie das auferlegen wollten? Oder was waren da so die Reaktionen?
Das war total interessant, weil aufgrund dieser Kolumne wurde dann die Kommentarfunktion auf der Seite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eingestellt. Es war dann nicht mehr möglich, meine Kolumnen zu kommentieren. Und die FAZ hat wohl sehr viele LeserInnenbriefe bekommen, die ich mir natürlich nicht weiterleiten ließ. Mhm. Aber so der Konsens war natürlich, was mir eigentlich einfällt. Und ich soll ja wohl selber mal in Therapie gehen. Da kann ich nur müde lächeln und sagen, been there, done that. Und ich gehe auch davon aus, dass wirklich ungefähr jede Person in Therapie braucht in ihrem Leben, weil es auch überhaupt nichts Schlimmes ist und nicht der Beweis von einer Krankheit, sondern auch einfach wirklich auch eher der Beweis daran, dass man an sich selbst arbeitet und man versucht in dieser Welt, sich selbst auch mal zu durchschauen und zurechtzufinden. Und es war recht interessant, weil die Kritik kam wirklich von allen Seiten. Also sowohl TERFs, also transexklusive, wie sie sich bezeichnen, radikale FeministInnen, für mich ist das keine Form des Feminismus, aber auch die kamen dann irgendwie um die Ecke und natürlich ganz viele Männerrechtler und dann irgendwie auch andere, aber auch tatsächlich ganz so Frauen, die dann irgendwie auch fanden, das ist jetzt ein totaler Übergriff. Und das Schöne war aber, dass mir tatsächlich mehrere Frauen im Laufe der Zeit, ich meine, diese Kolumne kam raus, ich würde jetzt mal behaupten, vor 1,5 Jahren schon, dass die mir dann erzählt haben, dass ihre Partner im Anschluss an diese Kolumne, gab es dann in der Regel eine große Diskussion, und dass diese Partner sich dann aber einen Therapieplatz gesucht haben und es dann deren Ehe gerettet hat. Und da habe ich mir gedacht, beim ersten Mal habe ich mir gedacht, ah wow, dafür hat sich schon gelohnt. Und als mir dann die 5. oder 7. Person das erzählt hat, habe ich mir gedacht, aha, das hat also dann doch auch einen wunden Punkt getroffen, der völlig berechtigt war. Meine Suche geht allerdings weiter, weil es mit den HPV-Impfungen haben die immer noch nicht geschnallt. Und was dann ja auch passiert ist, dass ich dann auf jemanden reingefallen ist, der Therapiesprech so perfektioniert hatte, dass ich am Anfang dachte, OMG, Jackpot. Und dann kam raus, ah nee, es war doch nur eine Masche, um mich ins Bett zu kriegen.
Oh, da hat jemand eine Kolumne gelesen und sich so ein bisschen Küchenpsychologie angearbeitet.
Ach, ich glaube, nee, die Person war tatsächlich auch in Therapie und hatte auch gute Erfahrungen, aber es war natürlich trotzdem einfach ein Fuckboy, was soll man sagen.
Okay, ja. Er war halt noch nicht so weit.
Passiert halt.
Okay, aber warum Therapieerfahrung? Was ist anders bei Männern, die Therapieerfahrung haben? Ist es der Umgang mit ihnen? Sind sie im Bett besser? Ist einfach das ganze Leben mit ihnen einfacher? Warum Therapieerfahrung?
Naja, im Idealfall halt all das. Also das eigene Ego auch zu bekämpfen, ist natürlich schon mal ein großer, großer Punkt, den man auch einfach machen muss. Und auch diese eigene Fragilität auch zulassen zu können, zum Beispiel. Also was mir Therapie natürlich gebracht hat, war, meine eigenen Muster zu erkennen, sie durchzuarbeiten oder irgendwie auch mich selber, wie ich mich verhalte in sozialen Kontexten, in Beziehungskontexten und so weiter. Also einfach dieser innere Wunsch nach Selbstreflexion und nach Veränderung und nach Arbeit an sich selbst und an all diesen Dingen, die einen umgeben und die einen zu dem geformt haben, was man nun mal ist oder wie man nun mal ist. All das sind ja schon mal total tolle Sachen. Und wenn man sich mit sich selber nicht so gut beschäftigen kann und auseinandersetzen kann und sich selber nicht reflektieren kann und vor allem sich nicht durchschauen kann, verstehe ich gar nicht, wie man Beziehungsarbeit machen soll. Und das ist ja genau der Punkt, dass Beziehung ja auch einfach sehr, sehr viel Arbeit ist. Und das war für mich tatsächlich so entscheidend, wo ich gemerkt habe, dass so ganz viele meiner heterosexuellen Partner und Partnerpersonen um mich herum irgendwie diesen Schritt noch nicht machen wollten oder noch nicht getan haben und man immer wieder an den gleichen Sachen scheiterte. Und deswegen kamst du dieser Kolumne. Mal sehen.
Du bleibst aber erstmal überzeugter Single.
Ja, ich sag mal so. Also wenn jetzt hier eine total fantastische Person um die Ecke kommt, dann ist es wahrscheinlich relativ einfach, mich um den Finger zu wickeln. Ich habe ja auch immer total Lust auf dieses Experiment und auf dieses Abenteuer. Und ich kann mir Paarbeziehungen tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Es ist nur immer sehr kompliziert. Dementsprechend ja, vermutlich bleibe ich weiterhin Single.
Giovanna, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wo du eigentlich herkommst. Also du bist 1989 in München geboren.
Stimmt.
Und dein Vater, der war Koch für die Lufthansa.
Ja.
Und hat richtig auch Promis bekocht. Also ja. Fußballer, einmal den Papst, habe ich gelesen.
Ja.
Und deine Mutter, die hatte eine Boutique.
Ja.
Hier. Und dann sind sie aber nach Österreich zur Verwandtschaft und haben ein Wirtshaus übernommen dort.
Genau.
Wie war das für dich als Kind im Gasthaus? Also mit Eltern, die ein Gasthaus betreiben. War das Leben ein Buffet?
Ja und nein. Also wir sind dorthin gezogen, da war ich dann 7 und wurde dann in Österreich eingeschult. Und dann war es natürlich erstmal super. Es war ganz anders. Also ich meine, ich war in München sozialisiert bis dahin. Die Mama die hat in dieser Boutique im PEP gearbeitet, im Perlacher Einkaufsparadies. Da in der Nähe haben wir auch gewohnt. Und es war irgendwie alles total super und es war aufregend und ich durfte auch manchmal zur Lufthansa und es war irgendwie alles so kosmopolitisch und so groß und so super. Und dann zogen wir dann nach Oberösterreich zur Oma in das Wirtshaus, in dem mein Vater ja auch aufgewachsen ist, und da gab es dann Almnudler aus der Flasche und ganz andere Speisen und es war irgendwie, wurde ganz anders gesprochen. Und ich wurde natürlich eingeschult. Und zu Hause war es dann schon eher so, dass alles so buffetartig war. Also ich meine, ich konnte bei meinem Papa natürlich Essen bestellen und hatte mir das halt schnell gemacht oder ich konnte es mir irgendwie selber so zusammenschustern. Und was natürlich total super für uns Kinder war, war, dass diese Eltern halt ununterbrochen beschäftigt waren. Das heißt, wir haben einfach irgendwas gemacht. Also wir waren den ganzen Tag irgendwo im Wald, auf dem Feld, bei unseren Friends. Wir waren halt einfach unauffindbar. Und dann mussten wir natürlich aber auch von Anfang an mitarbeiten. Also was dann so schleichend beginnt mit diesem, man wird dann so gelobt. Am Anfang muss man so ein bisschen Teller rumtragen und alle freuen sich, ne? Dann kommen so die Kinder im Dirndl. Also da kommt so das Mädchen im Dirndl rausspaziert.
Ach, wirklich
und trägt
im Dirndl, ja.
Ja, ja. Also das werde ich meinen Eltern nie verzeihen. Also wirklich, also da muss ich wirklich.
Also bei Dirndl auch jetzt, ich meine, wir sprechen hier in München, du lebst in München, ja. Dirndl ist so eine Grenze.
Also das ist wirklich eine ganz große Grenze,
okay,
für mich.
Okay, auch nicht in irgendwie Straßenpink, irgendwie, es ist ja mittlerweile alles erlaubt beim Dirndl. Es ist ja nicht mehr nur irgendwie in Erdtönen und weißer, ja, Bluse, sondern es gibt ja wirklich alles, so wie ich das von Oktoberfestfotos aus der Ferne beurteilen kann.
Ja, das stimmt, aber meine Tanten und meine Onkel, die jetzt vielleicht ja auch zuhören, würden dann so vehement widersprechen und würden jetzt wahrscheinlich sofort aufspringen und schreien, denn für die ist es das Allerschlimmste, dass das Dirndl jetzt so aussieht. Für mich ist das Problem am Dirndl tatsächlich einfach diese markante Symbolik der Tradition und der Heimat und der Heimatliebe und all das, wogegen ich mich ja auch so ganz arg sträube und versuche aufzulehnen. Also mein aktueller Film zum Beispiel Unterwegs im Namen der Kaiserin, der ja dieses Jahr beim ZDF dann auch rauskommen wird, der handelt genau davon. Und für mich ist es immer dann schwierig, wenn Heimat mit Tradition gleichgesetzt wird und das dann wiederum einfach nur Ausschluss bedeutet. Also von ganz vielen Personen oder Personengruppen oder was weiß ich, Sexualitäten oder so. Und deswegen ist das Dirndl oder die Tracht ist natürlich sehr stark damit verhaftet. Aber ich gebe es zu, ich habe eine Tracht bei mir zu Hause im Schrank hängen und die wird dafür immer hängen. Und zwar ist es so goldschwarze Seide. Und ich behaupte, sie käme von meiner Oma. Meine Mutter behauptet aber, sie kommt von ihr. Dementsprechend weiß man es nicht genau. ein Hybrid-Dirndl, das in meinem Schrank hängt und wirklich rein aus emotionalen Gründen dort drin hängt. Und weil ich diesen Stoff einfach so unfassbar schön finde. Goldene Seide mit schwarzen Blumen drauf und einer großen schwarzen Schürze. Unfassbar.
Sehr elegant.
Sehr elegant. Ja. Sehr hochgeschlossen und sehr lang.
Wow.
Gar nicht slutty. Passt ja auch gar nicht zu mir. Dementsprechend kann ich es erst recht nicht tragen.
Aber wir waren im Gasthaus, genau, und du hast beschrieben, wie so schleichend auch die Arbeit, also ihr da wirklich mitarbeiten.
Genau,
solltet.
Also am Anfang war das so, dass wir Kinder halt so kleine Sachen gemacht haben, so, ne, mal das Glas dahin bringen oder so den Teller. Und dann wird man ja so gelobt, wenn man so fleißig ist. Und manchmal kriegt man dann so ein bisschen extra Trinkgeld auch. Und alle finden es total goldig, wenn diese Kids da so mitarbeiten. Und dann macht man es immer mehr. Und dann denkt man so, boah, so kann man natürlich auch auf einfache Art und Weise das Taschengeld aufbessern. Und schwupps ist man schon drin in diesem Arbeitsverhältnis. Und jedes Wochenende trägt man dann da den ganzen Tag die Teller in der Gegend herum, weil man natürlich aber auch sofort so süchtig wird nach dieser Liebe und nach dieser Aufmerksamkeit, die man bekommt. Und es ist ja auch total toll, wenn die Eltern dann stolz auf einen sind und man kann irgendwie Zeit mit denen verbringen, mehr oder weniger. Und man fühlt sich plötzlich so verantwortungsvoll und Teil von dieser ganzen Geschichte. Und dann haben wir halt alles verloren und sind zurück nach Deutschland gegangen und dann war ich ja schon fast 15 und dann ging es eh schon los mit diesen Nebenjobs, die man halt dann so macht als Teenager.
Genau, du hast gerade gesagt, alles verloren, deine Eltern, also das Wirtshaus gibt's nicht mehr.
Mm-mm.
Das heißt, das Erbe als Wirtshaustochter, das zu übernehmen, ich glaube, du bist das älteste Kind,
ja,
habe ich mal gelesen,
ja,
das stand eigentlich nie irgendwie als Option, gab's das nie.
Nein, aber manchmal denke ich darüber nach, wie wäre jetzt wohl mein Leben, wenn ich jetzt dieses Wirtshaus hätte und all das, was mein Leben ja ist, nicht erleben würde. Es wäre bestimmt auch fun, weil es wäre bestimmt auch irgendwie eine interessante Art und Weise, mein Leben zu verbringen. Aber ich bin schon sehr froh, dass es sich so ausgegangen ist.
Du hast, wenn wir jetzt über das Gasthaus sprechen, das Leben im Wirtshaus, du hast gesagt, wenn du irgendwie was essen wolltest, hast du kurz deinen Vater gefragt, ob er dir, ich weiß nicht, mir fällt gerade nichts an.
Ein Schnitzel.
Ein Schnitzel, ja, der Klassiker. Ich habe gerade an sowas wie Boy Shuttle gedacht oder irgendwie so.
Ein Schnitzel.
Schnitzel, okay. Dann hast du das bekommen und wie hat das auch vielleicht so deine Liebe fürs Essen geprägt, weil in deinen Texten, also die Auster, die kommt schon auch oft vor, auch so als Pleasure-Symbol, als irgendwie, das kann ich mir jetzt leisten, das kann ich mir jetzt nehmen, das ist quasi diese reichen Delikatesse, diese Auster, aber gleichzeitig diese Herkunft der Wirtshausvergangenheit. Was schlägt dein Herz eher? Für welche Küche? Für diese Edel-Gastro-Austern-Küche oder die Schnitzel, bodenständige Schnitzelküche?
Ja, da bin ich wirklich einmalig erzogen worden und aufgewachsen, denn es gab ja nicht nur diese Wirtshausküche, also diese bodenständige, traditionsbewusste Hausmannskost oder Hausfrauenkost, sondern ich wurde ja von Anfang an mit dieser High-Class-Küche gefüttert und mit der bin ich auch irgendwie aufgewachsen. Also Austern und Schnecken und exotische Früchte kenne ich schon, seit ich auf der Welt bin. Und es war ja noch eine Zeit, wo es das ja nicht so unbedingt im Supermarkt gab und nicht so zugänglich war.
Eben weil dein Vater bei der Lufthansa gekocht
hat. Genau, eben weil mein Vater bei der Lufthansa war und dann eben auch bei den Sky Chefs, also diesem Catering Anbieter, den die da hatten, und dann war der eben Filmfestspiele Cannes und hat da gekocht und überhaupt und war überall auf der ganzen Welt und es war dem auch total wichtig, weil der ja selbst von nichts kam, also der kam ja auch aus diesem Wirtshaus und hat sich da hochgearbeitet und es war für ihn total wichtig, dass diese Familie, diese Kernfamilie, die er und meine Mutter da gegründet haben, mit erstmal mir und dann 5 Jahre später meinen Geschwister, dass wir dann auch so dieses Essen zur Verfügung gestellt bekommen und dass wir, es gab immer Melonen und Papaya und all diese Sachen und das ist natürlich etwas, was der Oberschicht vorbehalten war, ne? Also die Leute, die ich jetzt kennenlerne, die ungefähr in meinem Alter sind oder slightly älter, die aber wirklich aus der Oberschicht kommen, die kennen das auch, die sind auch so aufgewachsen, weil deren Eltern irgendwie ÄrztInnen waren oder aus dem Adel oder so, für die gab es auch nie ein Problem, die wussten auch von Anfang an, wie man die Schnecke zerlegt oder wie man jetzt die Auster isst. Und so war es bei mir auch und dann sind wir eben nach Österreich gezogen und dann war natürlich das Problem auch, dass die sehr elaborierte Küche meines Vaters mit dieser traditionsbewussten Küche dann irgendwie verschmolzen werden musste. Es gab dann ganz viele so Art von Hybridspeisen, aber es gab auch sehr viel Ablehnung. Also ganz viel wollte gar nicht auch probiert werden und ich konnte mich noch so gut daran erinnern, dass meine Schulfreundinnen ganz oft zu uns nach Hause gekommen sind, weil es da so spektakuläres Essen gab und dass sie sich aber dann eben nicht getraut haben, die Schnecken zu essen oder so oder die Muscheln zu essen oder so, weil sie das noch nie gesehen haben. Und es war aber dann total schön, weil meine Eltern es sehr liebevoll gemacht haben, es denen dann so näher zu bringen, aber es führte natürlich auch total viel zu viel Irritation und Ablehnung innerhalb von so einer Wirtshaus-Dorf-Struktur, ne? Also dieses, was kommt denn mit diesem Essen da hier an? Man will einfach ein Schnitzel und man will einfach ein gefülltes Händel und einen Backhändel und einen ordentlichen Kartoffelsalat und braucht es nicht noch das super special Festmahl-Event. Und es wollten aber meine Eltern gar nicht einsehen, es war für die total wichtig und Essen war für die immer eine Kommunikation und Kunstform. Also vor allem für meinen Vater, der wollte immer Maler werden und da das irgendwie nicht klappte, hat er sich eben mit diesem Essen beschäftigt und für den war das immer die höchste Kunst. Und vor allem so ein ausgewogenes Menü auch zu erstellen, ne, mit so Geschmacksdramaturgien und so weiter und so fort. Und dann sah das auch immer alles spektakulär aus. Ich habe ja im Zuge des Todesfalls meines Vaters dann zu Hause ganz viele Fotoalben durchgeschaut. Und es gibt so Fotoalben, da sind einfach nur kalte und warme Platten abfotografiert. Und diese Bilder sind so fantastisch. Die sind so schön. Ich muss unbedingt mit denen mal irgendwas erarbeiten, weil die einfach so toll sind.
Du hattest es vorhin kurz angedeutet, dass du mit deinen Eltern wieder zurück nach München musstest? Nee,
nach Niederbayern.
Nach Niederbayern, okay.
Wir sind aufs Land.
Vom Land zum Land. Vom Land zu Land, genau. Deine Eltern, das Wirtshaus war weg, deine Eltern waren hochverschuldet und ihr habt, so beschreibst du das, in einer Sozialwohnung gelebt, die dunkel war, ihr hattet Geldsorgen, ab und an musste der Strom abgestellt werden, ihr hattet nicht immer warmes Wasser. Um auf dein Thema Pleasure zu kommen, gab es da auch Momente des Pleasure in dieser Zeit?
Ja, die gab es natürlich auch, aber es gab natürlich auch einfach es gibt eine sehr große Härte und eine Enttäuschung und ein ganz starkes Gefühl von Kränkung und einer unglaublichen Trauer über diese Situation und auch über diese Ungewissheit, was diese Zukunft jetzt bringt. Und meine Eltern haben dann versucht, sehr schnell wieder auf die Beine zu kommen und sich irgendwie wieder so hochzuarbeiten. Aber man ist ja erstmal wenn man in so einer Privatinsolvenz ist, ja erst auch mal in so einer Struktur der Bringschuld und wenn man Hartz-IV-EmpfängerIn ist, wie wir damals waren, natürlich auch ständig von diesen Sanktionen bedroht und so. Das ist sehr mühsam, sich da rauszukämpfen und es ist extrem mühsam, da innerhalb dieses Kosmos und dieser Lebensrealität auch nur ansatzweise Pleasure irgendwie erleben zu können. Und meine Eltern haben das hin und wieder gut geschafft. Ich war damals super rebellischer Teenager, dementsprechend gelang es mir ständig. Ich bin halt dann aus den Fenstern geklettert, obwohl ich Hausarrest hatte und bin halt dann um die Häuser gezogen und hatte natürlich auch FreundInnen und so weiter. Und das Tolle damals war, dass man zwar schon Handys hatte, aber ja, man wurde noch nicht so komplett überwacht. Also ganz oft wurde mir mein Handy auch einfach weggenommen und mich halt aus dem Fenster raus und dann war man eh unerreichbar. Es hat schon funktioniert. Aber es gab schon diese Momente, wo nur wir Kinder zu Abendessen bekommen haben und wo meine Eltern dann so versucht haben, das so wegzulächeln oder so. Und das natürlich funktioniert natürlich nicht. Mit Kindern checken das natürlich. Aber ja, es wurde trotzdem versucht zumindest, dass es ordentliches Essen gibt. Es wurde trotzdem versucht, dass es kleine Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel mal einen Ausflug oder so. Also es wurde schon irgendwie versucht und genau das ist auch der Punkt oder das ist einer dieser Punkte, die ich in Pleasure ja auch immer wieder aufgreife, dass es innerhalb dieser prekären Lebensstrukturen auch die Möglichkeit geben muss für Pleasure. Und es geht ja gar nicht anders, als diese Strukturen auch anzugreifen. Also wie zum Beispiel gegen diese Sanktionen zu kämpfen, die mit den BürgergeldempfängerInnen immer wieder sich beschäftigen müssen oder wie wäre es denn mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Ne? Also solche Dinge, die einfach auch für Entlastung sorgen und dann auch für Entspannung und dann auch einfach für eine andere Lebensweise.
Du hast dich lange sehr schwer damit getan, deine soziale Aufsteigerin-Geschichte zu erzählen. Hattest du Angst, dass man das romantisieren könnte auch?
Ja. Also für mich war das ein ganz lange, also erstens war es ein schleichender Prozess. Ich habe mich peu à peu nach oben so in Anführungszeichen gearbeitet. Das hat ja nicht nur was mit meiner Eigenleistung zu tun, sondern auch mit den Privilegien, die ich bekommen habe, wie zum Beispiel ein Studium an einer Elite-Universität, an der Filmhochschule, an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Da ist man ja dann schon als Talent gelabelt. Wenn man es dort reingeschafft hat, dann sagt die Branche schon mal, aha, die kann so verkehrt nicht sein. Ne? Also das ist ja schon mal etwas. Dort bekam ich dann Geld und Raum zur Verfügung gestellt, um meine Filme machen zu können, um Übungen überhaupt machen zu können, also um eine bestimmte Praktik zu erlernen, um herauszufinden, was eigentlich meine Sprache ist. Das Gleiche war in der Literatur. Ich machte mein erstes Studium, das war Grafikdesign oder Kommunikationsdesign und wollte Buchgestalterin werden, wollte nicht Kafka neu setzen, sondern habe meinen ersten Roman, die erste Rohfassung geschrieben, hatte dann damals ein extrem großes Ego, denn ich war Anfang 20, ich kam ja schon von nichts, habe mir gedacht, naja, also ich komme schon von nichts, ich kann auch gern wieder zurück ins Nichts, weil da bin ich sowieso immer noch verhaftet. Was habe ich zu verlieren? Nichts. Also wenn man nichts hat, hat man nichts zu verlieren. So in der Logik. Und habe dann einfach den Verleger von meinem Lieblingsverlag, Verbrecherverlag, angesprochen und war dann so, also ich habe hier auch was geschrieben, wie schaut's aus? wollen wir nicht jetzt dieses Buch machen? Jörg Sundermeier war damals sehr lustig und er sagte dann, ich meine, das ist auch schon wirklich sehr, sehr lange her, das muss 2011 oder 12 gewesen sein. Und dann war er so, ja, du hast irgendwie Talent, aber das kann man unter keinen Umständen kann man das publizieren. Schreib das nochmal. Und dann habe ich es halt 5-mal neu geschrieben und Christine Listau, die Verlegerin vom Verbrecherverlag, wurde dann auch meine Lektorin und es war total toll. Und die haben aber auch daran geglaubt und die haben mich in dem Sinne auch gefördert, dass sie mich halt einfach machen haben lassen und dass sie gesagt haben, okay, wir publizieren jetzt dieses Buch und also das heißt, es ist nicht nur diese eigene Leistung jetzt so, ah ja, diese reich talentierte Johanna Reisinger hat sich jetzt da alleine hochgearbeitet, sondern es sind unfassbar viele Leute an mir dran, die mir Möglichkeiten gegeben haben und das hat was mit Glück zu tun natürlich auch und eins hat das andere bedingt, ne? Und wenn man dann aber so drauf guckt, wie zum Beispiel auch mit so einer FDP-Brille oder so, dann kann man sagen, ah wow, das ist diese neoliberale Story, die wir brauchen, so Frau aus der Unterschicht, prekär, arm sozialisiert, hat es geschafft und ist jetzt da oben und ist ja jetzt irgendwie an ganz vielen Stellen, kann man sagen, ich bin ja angekommen. Ne? Also das Feuilleton weiß, wer ich bin. Jetzt ist mein 5. Buch erschienen, ist bei Pack X Ullstein, was ja auch nochmal eine ganz andere Vertriebsstruktur hat. Jetzt habe ich diesen großen Film gemacht fürs ZDF, ne? Fürs kleine Fernsehspiel, da wo man halt auch hin will. Und für mich war das mit großer Sorge, habe ich mir dann die ganze Zeit gedacht, immer dann, wenn die Leute angefangen haben, so diese Geschichte so zu erzählen, also dass das Narrativ so ist, so with hard work and dedication schaffen es wirklich alle, glaub an deinen Traum, auch du wirst es schaffen, ja. Von der Hartz-IVlerin hoch zum fetten Buchvertrag. Immer dann habe ich erstmal schwer geschluckt und habe mich gefragt, erstens, warum stößt mir das so übel auf und zweitens, warum greift mich das Narrativ direkt so an und dann habe ich Pleasure angefangen zu schreiben. Oder zumindest die Grundparameter dafür zu legen.
Aber das ist ja dennoch so, dass du, also zum Beispiel, wir haben jetzt noch gar nicht über Mode gesprochen,
ja.
Was ja auch super wichtig ist für dich. Du hast auch mal gesagt, ohne meine Outfits wäre ich nicht die scharfe Denkerin, die ich bin. Also scharfe Outfits, scharfes Denken.
Ganz genau.
Und wenn man jetzt auf deine Outfits schaut, also du kombinierst wahnsinnig gerne von meiner Perspektive aus super frei verschiedene Codes miteinander. Also du weißt irgendwie die Wege, so wo du gucken musst, um ein schickes, interessantes Designerstück zu bekommen, Vintage, so da irgendwie in einer tollen Farbe. Dann kombinierst du das vielleicht mit Schuhen, mit Schmetterlingen oder Plastikriemchen oder so, ja. Wo man sagen würde, okay, das ist jetzt
Penis ein Pro, absetzen.
Penis absetzen, ja. Genau. Und dann kommt irgendwie eine Designerhandtasche dazu, die dann vielleicht auch echtes oder nicht echtes, aber es muss auch das geübte Auge erkennen, so. Und das heißt, du kombinierst Codes quasi von oben mit Codes von der unteren sozialen Klasse.
Ja.
Und wieso machst du das so? Dass du quasi dich trotzdem bei den Codes von oben bedienst und da versuchst, also immer noch diesen Wechsel auch zu schaffen oder du hast ihn geschafft, du bist jetzt eben, hast du vorhin gesagt, sehr frei darin, hin und her zu wechseln, auch modisch zwischen den Klassen, aber du kannst es quasi, ich sage jetzt ganz fies, es nicht lassen, die Codes von oben weiterhin bedienen zu wollen und aufgreifen zu wollen. Warum?
Yeah. First of all, Kleidung oder Mode ist auch immer irgendwas mit, hat irgendwas mit Spaß zu tun und mit Fun und mit Ermächtigung und auch mit weiß ich gar nicht, mit allem, mit Freiheiten, die man sich nur so bedienen kann vermutlich. Es geht natürlich bis hin zu bestimmten Grenzen der Aneignung. Da würde ich dann wiederum, also ich würde mir niemals Braids machen lassen oder so etwas. Ne? Es gibt bestimmte Codes, die darf ich nicht anfassen als weiße Cis-Frau. Ne? Und davor muss man dann auch respektvoll einfach mal sagen, das mache ich nicht, das steht mir nicht zu, das darf ich mir nicht aneignen. Aber in den Codes von oben und unten, da kann ich mich natürlich außerordentlich frei bewegen und es macht unfassbar viel Spaß. Es fing alles damit an, dass ich für den Verbrecherverlag diese zwei Romane schrieb und es ist ein dezidiert linker Verlag. Meine Bücher, vor allem Spitzenreiterinnen handeln ja auch, oder Spitzenreiterinnen handelt vom Überleben im Patriarchat. Es bezieht sich auf Sexismus und auf Übergriffe und auf all diese Dinge. Es geht ums Frausein, es geht um Feminismus, also auch tatsächlich linken Themen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich für manche innerhalb des linken Kosmos oder des linken Spektrums nicht links genug aussah oder auch nach wie vor nicht aussehe, sondern zu tussig und zu feminin und zu, ja, wie auch immer sie es dann bezeichnen wollen würden. Und dann habe ich festgestellt, okay, es gibt immer noch diese Ressentiments zum Beispiel gegenüber Schminke und alles, was so girly ist, kleine Handtaschen, hohe Schuhe, kurze Kleidchen und so weiter. Und das wiederum vermengt sich of course mit, keine Ahnung, der Lesbenbewegung oder der zweiten Welle Feminismus, wo, ne, wo man sich so ganz stark gegen dieses Bild oder gegen den Male Gaze stemmte und sagte, okay, wir lehnen all dieses Weibliche ab und wir wollen auf gar keinen Fall auch nur ansatzweise damit in Berührung kommen. Also weder wollen wir den Male Gaze befriedigen, noch wollen wir darüber irgendwas erlangen oder erhaschen. Und ich würde ja behaupten, jetzt hier in der vierten Welle sind wir so ein bisschen freier unterwegs. Es hat auch was mit Barbiecore zu tun. Es hat auch mit dem Revival von der Y2K-Fashion, also mit den Early 2000s zu tun. Und in dieser Kombination sind wir jetzt, kommt die Tussi neu auf und sie ist so frei wie wahrscheinlich noch nie. Also in Natürlich Blond, diesem großartigen Film, der im Original Legally Blond heißt, da hat es ja schon mal diesen kurzen Moment gegeben, wo man so merkte, so, ah, die Barbie kann also auch Jura studieren und kann brillieren im Gerichtssaal und sich auch noch gegen diesen schmierigen, total überflüssigen Typen dann sich gegen den entscheiden. Das war so 2001 und jetzt befinden wir uns in einem Zustand, wo dann tatsächlich aber auch ich dann so auftauche und ganz viele andere auch, ganz viele Rapperinnen, das ja schon seit Jahren uns vorleben, dass es durchaus geht, Miniröcke zu tragen und hohe Schuhe und sexpositiv zu sein und trotzdem intellektuell oder intelligent und kluge Gedanken zu formulieren und es dann in ihrer eigenen Kunstform auch noch nach außen zu bringen. Und es gab aber immer noch diese Ressentiments gegenüber zum Beispiel ernstzunehmender Literatin, die ja dann eher so unauffälliger aussehen soll, gerne auch meine Hornbrille aufhört. Ich trage auch gerne Hornbrillen. Oder auch dann gerne so langweilige Frisuren eher hat und sich vor allem schlichter kleidet, um nicht über ihre Outfits aufzufallen, sondern über den Inhalt ihrer Texte. Und ich sage, warum soll ich nicht über beides auffallen? Mhm. Also mir macht es großen Spaß, über Mode auch zu kommunizieren. Mode als Kommunikationsmittel nicht nur zu begreifen, sondern es auch so genauso zu benutzen. Ich versuche schon relativ viele Stile miteinander auch zu kombinieren, was auch einfach unfassbar viel Spaß macht. Und diese ganzen Codes zu kombinieren und dann auch zu brechen, es ist leider auch so ein einfaches Mittel und das macht mir den größten Spaß daran, dass es immer noch funktioniert.
Es ist immer noch Thema sein. Wird.
Es ist einfach Thema. Sobald ich auf dem Filmfest auftauche, egal welches, und in diesen Penisschuhen, dann wird darüber gesprochen. Oder auch, ich habe ein Stipendium bekommen, ein Literaturstipendium, und trug dazu einen rosafarbenen Eskada-Zweiteiler und auch das wurde auf der Bühne dann thematisiert. Also diese Barbie, die jetzt dieses große Stipendium bekommt. Und ich bin die ganze Zeit so, warum macht ihr es mir eigentlich so einfach?
Was würdest du sagen, also quasi damit Pleasure eben nicht etwas so Neoliberales wird, also damit es nicht diese Geschichte bleibt von sie hat es geschafft, sie hat sich hochgearbeitet, eben was wir vorhin besprochen haben, mit dem sie war irgendwie ausdauernd und so weiter. Mm. Sie hat da Energie reingesteckt. So
Hard
wieder,
Work and Dedication.
Ja, genau, Boss Babe nochmal auszugreifen.
Immer dieser Glaube an sich selbst, der wird ja so viel besprochen. Genau, genau. Dieses Vertrauen darauf, dass es gut wird.
Es gibt ja auch diesen Begriff von irgendwie Wohlfühlfeminismus, so dass quasi alles, was Frau für sich tut, ist per se
Self-Care.
Ja, ist per se Self-Care. Auch das ist ein Begriff eigentlich aus schwarzen Communities, der übernommen wurde, auch von vielen weißen Frauen. Genau. Und was glaubst du, was für eine Reflexionsleistung muss da noch mit drinstecken? Oder was für Brüche müssen vielleicht auch bleiben, damit das eben nicht passiert?
Also wichtig ist, dass man begreift, dass es wirklich nicht alle schaffen können und das ist einfach nichts, also diese Erzählung stimmt nicht. Mhm. Also man kann mich jetzt als Beispiel nehmen und kann sagen, aber guck mal, die hat es doch geschafft, die kommt aus diesen schrecklichen Verhältnissen, obwohl sie das ganze Leid gar nicht aufgeschrieben hat in ihrem Buch und hat es jetzt geschafft, sitzt jetzt hier schon wieder in einem Radiostudio und darf über ihre Arbeit sprechen. Das kann man machen und dann ist es eine einfache Betrachtung und dann kann man damit auch zufrieden sein und dann sind da alle voyeuristischen und vielleicht andere neoliberalen Herzen gestillt. Aber die Tatsache ist, es stimmt einfach nicht. Es ist nicht der Fall, dass alle es schaffen können. Manche können sich noch so viel anstrengen und können noch so sehr an sich selbst glauben. Es gibt bestimmte Strukturen, die werden das für sehr lange Zeit noch verhindern, solange wir nicht kulturell, politisch und gesellschaftlich daran arbeiten, dass es eben nicht so ist. Es geht um Umverteilung und es geht um Zugang. Also Zugang zu Wissen, aber auch Zugang zu, keine Ahnung, es ist auch Talentförderung oder Zugang zu Möglichkeiten, überhaupt irgendetwas ausprobieren zu können. Und dann geht es in erster Linie immer um Geld. Es geht um Geld und um Versorgung. Und solange wir in einer Gesellschaft leben, die das in Kauf nimmt, dass ganz, ganz viele Leute einfach prekär leben oder auch, dass bestimmte Personengruppen zum Beispiel, dass denen gar nicht zugetraut wird, dass sie ein Abitur machen könnten oder studieren könnten oder irgendwie anderweitig sich selbst verwirklichen könnten. Solange man es denen auch nicht erlaubt, wird es auch so bleiben. Ne? Also diese Grundparameter werden dadurch weiterhin manifestiert und an diesem System wird nicht gerüttelt. Und was in meiner künstlerischen Praxis total wichtig ist, ist, dass ich von diesem Genie-Gestus weg möchte und auch alle anderen daran erinnern möchte, dass dieses Genie nicht möglich ist. Es ist nicht möglich. Man ist nicht der Genie-Regisseur oder die Genie-Regisseurin, die ganz alleine diesen Film gemacht hat, sondern tausende Arbeitsstunden von unfassbar vielen Leuten fließen damit ein, um ein Produkt fertig zu machen. Und deswegen ist es auch denkbar falsch, dass dann am Ende da nur steht, ein Film von, in dem Fall jetzt Jovana Reisinger, und man kurz mal vergisst, dass da wirklich unfassbar viele Leute daran arbeiten. Und das ist auch so etwas, was in dieser neoliberalen Erzählung natürlich ganz arg greift, ne? Diese Eigenleistung. Es ist, du alleine schaffst es. Das stimmt nicht. Es sind ganz, ganz viele. Was ich vorhin ja versucht habe zu erzählen, ist, dass dieses Hocharbeiten auch immer wieder damit zu tun hatte, dass bestimmte Leute in bestimmten Positionen mich unter ihre Fittiche genommen haben und mir Raum gegeben haben oder Geld oder Zeit, damit ich mich selbst verwirklichen kann. Und als nächster Punkt ist es, wenn man es dann mal geschafft hat, in Anführungszeichen, und angekommen ist, dann hat man noch so kurz diese Idee, ah ja, warte mal, man darf ja nicht vergessen, wo man herkommt, ne, so Jenny from the Block mäßig. Und man könnte ja das System von innen heraus zerstören. Das funktioniert natürlich nicht, weil man wird total eingelullt von diesem System. Ne? Man bekommt diese Geschenke und diese tollen Einladungen und so weiter und so fort und man ist so Teil dessen. Man darf aber nicht vergessen, dass man trotzdem Verantwortung hat und Handlungsspielraum. Also selbst, wenn man innerhalb dieses Systems angekommen ist und wenn es dann so aussieht, als könnte man bestimmte Dinge jetzt nicht mehr machen, wie zum Beispiel bestimmte Dinge nicht mehr kritisieren oder so weiter, appelliere ich dann doch sehr an die eigenen Wertevorstellungen und vor allem an das eigene Verantwortungsbewusstsein, dass man dann doch innerhalb des Systems immer noch angreift und immer noch die Strukturen versucht zu begreifen als das, was sie sind, zum Teil nämlich auch menschenverachtend oder sexistisch oder rassistisch, und sie versucht anzugreifen und innerhalb des eigenen Kosmos zu verändern. Ich kann ja durchaus bestimmen, wer bei meinem Film beteiligt ist, welche Geschichte ich erzählen will, genauso im Theater und so weiter und so fort. Auch wenn ich von anderen Strukturen dann wiederum beschränkt werde, habe ich immer noch einen bestimmten Handlungsspielraum, den ich unbedingt erfüllen muss. Und zwar im Sinne der eigenen, meiner jetzt zum Beispiel queer-feministischen Ideologie und so.
Um nochmal an den Anfang zurückzukommen, das Thema Freundinnenschaft. Ja. Wie wichtig sind Allianzen? Ne?
Allianzen sind überlebensnotwendig. Also ohne die wird es nicht funktionieren. Also ich gehe auch davon aus, dass meine Freundinnen, die in den gleichen Bereichen arbeiten wie ich, jetzt nicht unbedingt meine KonkurrentInnen sind, auch wenn es ja ganz oft so dann den Anschein hat, sondern wir nehmen einander eigentlich nichts weg. Mareike Fallwickel ist so ein tolles Beispiel dafür, finde ich, die das so super lebt auch, die ständig bei ihren Lesungen Flyer austeilt oder Büchertische kuratieren lässt mit Werken von anderen AutorInnen, also um sie herum, und sagt, guck mal, lest doch auch all diese Bücher. Nur weil ihr jetzt zum Beispiel Jovana Reisinger liest, also nimmt sie mir nichts weg. Und das ist auch genau meine Haltung diesbezüglich. Und ich freue mich total, wenn meine Friends um mich herum krassen Erfolg feiern, weil ich immer davon ausgehe, man zieht sich gegenseitig hoch und nur so kann es funktionieren. Also dieses bildet Banden und bildet Gruppen und Allianzen, vor allem auch in der Kunst und in der politischen Kunst, ist genauso wichtig und stimmt auch, wie man es die ganze Zeit auch versucht zu propagieren.
Jovanna, ein Begriff, den ich von dir gelernt habe.
Fotzig.
Nein,
ach so.
Den kannte ich schon.
Ach, ärgerlich.
Ein anderer Ausdruck, nämlich Corso.
Ach, toll.
Corso ist toll.
Ich liebe
also,
Corso.
Ich liebe Corso, ohne zu wissen, dass man es Corso nennt.
Ach.
Corso heißt, man sucht seine liebsten Orte in einer festen Routine auf.
Ja.
So, in einer Stadt. Man ist ja draußen unterwegs und so, was ich von der Eisdiele zum Bierchen, zum, genau.
Ja.
Jovanna, was ist deine liebste Corso-Route in München?
Ja, es gibt unterschiedliche. Eins meiner Lieblingscafés hat geschlossen, seitdem bin ich völlig irritiert. Mir fehlt richtig dieser Frühstücksmoment.
Das war so der Startpunkt.
Das war eigentlich mein Startpunkt. Ach, Mist, samstags, ja. Und vor allem, wenn die Sonne rauskam, rief ich an und sagte, Leute, ich komme in 30 Minuten, haltet mir den guten Tisch frei. Und dieser Startpunkt ist mir jetzt abhanden gekommen. Aber gestern hatte ich ein schönes Corso, das war irgendwie total super. Ich bin aufgestanden, bin rausgegangen, habe mir erstmal einen Kaffee geholt. Und eigentlich stimmt gar nicht, es war ein Matcha Latte. Und dann bin ich so losgelaufen und traf meine Freundin Tina bei einem veganen Smash-Burger-Laden. Ich liebe ja vegane Substitute. Ich finde das ja genial. Also bei Burger weiß ich sowieso gar nicht, warum noch irgendjemand Fleisch essen sollte. Und von dort gingen wir dann so ein Stück spazieren und hatten irgendwie, plötzlich hatte ich eine Ballettkarte in der Hand und gingen dann einfach ins Ballett. Und da habe ich mir gedacht, ah, das war jetzt schon wieder so perfekter Corso. Denn Corso muss nicht nur eine festgeschriebene Route haben, sondern es geht vor allem darum, dass man einfach draußen ist und unterwegs ist.
Jovanna Reisinger, Autorin, Künstlerin, Filmemacherin und Boss Babe. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ich danke dir.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christina Hartauer.